um Perlen herausschöpfen, tagelang. Wir können, das machen wir aber nicht, oder? Wir verschonen euch dabei, obwohl ist unglaublich, was der Paulus da hineingelegt hat. Wir nähern uns jetzt aber schon bald dem 6. Kapitel. Tina wird nächstes Mal das 5. Kapitel nochmals aufgreifen. Da geht es um das Thema vom Geist geprägte Beziehungen in der Ehe. Dann im 6. Kapitel wird dieses Thema ein bisschen noch weitergeführt, geistgeführte, geprägte Beziehungen in der Familie und am Arbeitsplatz. Und dann kommt im 6. Kapitel nochmals ein Thema über die geistliche Kampfführung, der geistliche Kampf. Und dort möchten wir uns nochmals ganz detailliert einhängen. Das wird sensationell spannend. Habe gebetet heute und es ist mir aufs Herz gekommen, dieses Thema ein bisschen einzuleiten, vorzubereiten, indem ich die Gedanken meiner letzten beiden Predigten nochmals aufnehme, auch die prophetischen Impulse des Gebetsgottesdienstes vom letzten Sonntag und dann fasse ich das Ganze zusammen mit dem Thema Berufen zu sehen, wie Gott sieht und entsprechend zu leben. Ein sensationelles Thema, ganz genial. Es ist klar, dass wir nur dann siegreich leben können, wenn wir sehen, wie Gott sieht. Wenn wir sehen, wie die Schnecken, ja, da kommt das nicht gut raus, oder? Und wenn wir die prophetischen Impulse auf den Betag hin mit ganz einfachen Worten zusammenfassen möchten, dann könnte man sagen, wir kommen in einen Zeitabschnitt, wo der Feind, wo der Fresser gnadenlos Unheil anrichten und fressen wird. Aber Gottes Volk ist aufgefordert, in der Identität, die Jesus ihm gegeben hat, sich eng mit Jesus zu verbinden und auf ihn zu schauen. Und Gottes Volk wird aufgefordert, seine Berufung als Könige und Priester, wie wir das gehört haben, anzunehmen und so von Gott Kraft bekommen und aufzufahren, wie ein Adler das tut. Gottes Volk soll aus Gottes Perspektive Hilfe und Segen und Kraft erfahren und so vielen Menschen in einer Zeit der Erweckung, die noch kommen wird, zu einem starken Zeugnis werden. Wir haben gehört von unserer genialen Berufung, dass Gott uns zu seinen Königskindern gemacht hat. 1. Petrus 2,9, da sagt: Ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Ja, wie genial ist denn das? Da sollten wir alle aufstehen und uns Standing Ovation geben. Gott hat so große Absichten mit uns. Und als Könige und Priester sind wir auch berufen, mit Jesus zu regieren in der geistlichen Welt. Wieso sage ich das? Weil auch Paulus gesagt hat im Epheser 2,6, zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt, sagt die neue Genfer Übersetzung, einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Wie genial ist das? Gute Nachricht und Luther übersetzen das so: Er hat uns mit Jesus Christus zusammen mit ihm in die himmlische Herrschaft eingesetzt. Soll ich dir sagen, von oben sehen die Dinge anders aus. Ganz anders. Da hat es keine Schneckenperspektive. Und so sind wir berufen, so zu sehen, wie Gott sieht und entsprechend zu leben. Sind wir uns überhaupt bewusst, dass Dinge von einer anderen Perspektive ganz anders aussehen? Ich bin immer begeistert von der Zeit und ich denke gern zurück an die Zeit, wo wir selber noch Hühner hatten. Die Hühner sind sympathische Viecher. Die haben wie eine Katze irgendwie einen eigenen Charakter. Das ist so lustig. Denen kannst du den ganzen Tag zuschauen, oder? Aber leider gleichen wir Christen oft mehr Hühner als den Adlern. Wir haben gelernt, innerhalb der Grenzen unseres Zaunes zu leben und geben uns mit Mittelmäßigkeit zufrieden. Und schmerzhaft ist es, dass ich selber erlebt habe, dass Hühner eigentlich ganz gut fliegen könnten. Die Zeit reicht nicht, um euch diese Geschichte zu erzählen. Die könnt ihr nachher von mir hören. Aber die können fliegen, aber die haben keinen Bock. Die möchten gar nicht fliegen. Die sind nämlich lieber am Boden fixiert. Das Huhn da in diesem Loch ist ein gutes Bild dafür. Und die sehen nur, was da um sich ist und kreisen sich um ihre kleine Identität. Sie scharren im Dreck. Ich habe euch einen kleinen Film zusammengeschnitten, der euch aufzeigt, es gibt verschiedene Perspektiven. Es gibt die Perspektive des Huhnes und es gibt die Perspektive des Adlers. Und ich hoffe, dass ich mir die Mühe nicht vergeben gemacht habe. Ich denke, das sollte schon für sich reden. Amen. Schaut euch dieses niedliche Huhn an. Genau so sehen sie aus. Ganzer Tag. Neugierig, ängstlich, scharren, schnell aufschauen, weiter scharren. Bisschen Morgengymnastik, aber nicht zu viel. Und das ist eine ganz andere Perspektive von einem Tier, das auch Flügel hat. Schaut euch das an. Gibt es einen Unterschied? Wow! Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Eines der herrlichsten Kapitel für mich im Alten Testament ist Jesaja 40. Und typisch Mensch, oder? Wir sehen aus dem Kontext, dass der kleine Mensch dem großen Gott Vorwürfe macht. Und der kleine Mensch sagt Gott, Jesaja 40, 27, der Herr kümmert sich ja nicht um uns. Unser Gott lässt es zu, dass uns Unrecht geschieht. Und Gott so liebevoll, väterlich, versucht seinem Volk ein paar Dinge klar zu machen. Und er sagt, mein Volk, ihr habt die falsche Perspektive. Ihr schaut die Dinge einfach von der falschen Warte aus. Denn ich bin der herrliche, große Gott und Schöpfer des gesamten Universums. Und im Vergleich zu mir, heißt es in diesem Kapitel, sind die Völker wie ein Tropfen am Eimer, wie ein Stäubchen in den Waagschalen. Und er sagt seinem Volk, schaut doch mal in der Nacht, in den endlosen Abendhimmel. Das habe alles ich geschaffen. So groß ist meine Macht. Ich bin der Schöpfer, ich bin der Lebensspender all dieser Dinge und rufe sie alle beim Namen. Er sagt, Orion, guten Abend. Venus, wie geht's dir heute? Hey, der kennt die großen Himmelskörper und er kennt auch dein Leben. Und dann gibt er seinem Volk ein Rezept, wie sie in seine Sichtweise hineinkommen können. Jesaja 40, 27. Ihr Leute von Israel, ihr Nachkommen Jakobs, warum klagt ihr? Der Herr kümmert sich nicht um uns. Unser Gott lässt es zu, dass uns Unrecht geschieht. Ja, weißt du es denn nicht? Hast du es denn nicht gehört? Der ewige Gott, der Herr, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unerschöpflich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Knaben werden müde und matt. Das ist normal, oder? Und junge Männer straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, die kriegen neue Kraft. Dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Gewaltig. Die Bibel redet immer wieder von diesem Bild des Adlers, der ein Vorbild sein soll für uns Menschen. Der Adler ist der König der Lüfte. Wisst ihr, dass ein Adler bis 3000 Meter hohe Höhe hinaufkommen kann? Und seht euch mal so einen Seeadler, der hat immerhin bis fast 8 Kilogramm. Wie kommt so ein Freischmocken in die Luft? Und wir wissen's. Ich habe selber schon beobachten können auf einer Bergtour. Die können ohne Flügelschlag immer höher kommen. Die machen überhaupt nichts. Die lassen sich tragen und genießen den Aufwind. Und dann ist der Adler ein ausgezeichneter Jäger. Der kann mit 160 km/h wieder nach unten gehen. Ein Gewaltding, oder? Und Gottes Bestimmung für dein und mein Leben ist, dass wir wie Adler schweben und nicht wie Hühner im Dreck scharren. Der Adler, der flattert nicht wie das Huhn, er fliegt. Besser gesagt, er schwebt und er segelt in große Höhen. Und selbst wenn ein Sturm kommt, bleibt der Adler zuversichtlich. Er liebt es sogar. Er liebt diese Action, wenn es da mal ein bisschen turbulent wird. Er bringt seine Flügel in die richtige Position. Er fährt auf, weit über dem Sturm. Und vielleicht tobt unten die Zerstörung. Und er ruht sich da oben aus und genießt die Aussicht. Es ist witzig, wenn man das Leben des Adlers studiert. Manchmal wird er von Krähen geplagt und belästigt, die versuchen ihn aus ihrem Revier zu verscheuchen. Aber weil es dem Adler zu dumm ist, Kraft aufzuwenden für so eine nichtsbringende Auseinandersetzung, er will keine Kraft mit dem Krähen vergeuden, lässt er sich gar nicht ein in den Kampf. Er nutzt vielmehr die Thermik aus. Er fliegt immer höher, so hoch, bis den Krähen die Luft ausgeht. Und dann müssen sie wieder tauchen. Finde ich so genial. Und ich glaube, dass Gott in unserem Leben manche Schwierigkeiten und Herausforderungen zulässt, weil er uns dadurch auf eine immer höhere Ebene bringen möchte. Die sind immer nicht immer gegen uns, diese Schwierigkeiten. Aber zu viele Christen resignieren und führen ein Christenleben, das weit unter dem liegt, was Gott für sie gedacht hat. Der Adler denkt nicht ans Überlegen, so ängstlich wie die Hühner, sondern ans Überwinden. Und das Erste, das wir aus dem Textzusammenhang sehen, ist, dass Gott unsere unerschöpfliche Kraftquelle sein möchte. Da lesen wir im 29. Vers, er gibt den Müden Kraft und die Schwachen macht er stark. Er, der Gott, der Herr von Ewigkeit zu Ewigkeit ist, der Schöpfer von Himmel und der Erde, dessen Macht sich über die ganze Erde erstreckt, der will uns höchstpersönlich neue Kraft schenken. Ist das nicht genial? Du musst sie also nicht selber produzieren. Oh, und du kannst sie auch nicht selber produzieren. Sondern Gott möchte sie dir schenken. Und die Schlüsselaussage, die finden wir im 31. Vers. Aber die auf den Herrn harren oder hoffen, sie kriegen neue Kraft, sie schwingen sich nach oben wie die Adler, sie laufen schnell, ohne zu ermüden, sie werden gehen und werden nicht matt. Und dieses Wort harren wird in der Bibel übersetzt auch eben mit hoffen, mit warten und mit vertrauen. Und wir möchten da ein klein wenig in die Bedeutung dieses hebräischen Wortes hineinhören. Harren auf den Herrn bedeutet, erstens in die Stille und Ruhe zu kommen und geduldig zu warten, damit der Mensch überhaupt in eine Ruhe hineinkommt, muss er zuerst die Beziehung zu seinem Schöpfer in Ordnung bringen. Und die Bibel zeigt uns, dass das Evangelium, die Frohbotschaft, die einzige großartige Möglichkeit ist, wie der Mensch mit Gott versöhnt werden kann, wie er zur Ruhe kommen kann. Und jeder, der für sich ganz persönlich in Anspruch nimmt, dass Jesus an seiner Stelle gestorben ist, bestraft worden ist, erlebt, wie seine Sünde vergeben wird und wie er in diese lebensspendende Beziehung mit dem genialen Schöpfer hineinkommen kann. Er wird nämlich angeschlossen an der himmlischen, an der göttlichen Quelle des Lebens und erlebt, wie sein Leben dadurch eine neue Dimension bekommt und positiv verändert wird durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und auch als Christen müssen wir immer wieder die Gerechtigkeit von Jesus neu für uns in Anspruch nehmen. Wir müssen in Jesus zur Ruhe kommen, der uns allein von aller Anklage im Herzen befreien kann. Und dann stellt sich uns jeden Tag neu die Herausforderung, von dem Hass des Alltags zur Ruhe zu kommen. Und das ist gar nicht so einfach. Nicht mal in der Lonza, oder? Mamma mia! Wir leben in einer extrem hektischen Zeit, die ganz viel von uns fordert, die uns mit Zehntausenden von Impulsen Tag und Nacht bombardiert. Und da kann unsere Seele schnell aufgewühlt werden, ruhelos werden. Da hat der David etwas Wunderbares herausgefunden im Psalm 62. Er hat gesagt, nur bei Gott komme ich zur Ruhe. Er allein gibt mir Hoffnung. Und jeder muss sich selber organisieren und herausfinden, wie er die Prioritäten in seinem Leben setzt, damit er in diese Ruhe kommt, die er bei Gott findet. Wenn ich persönlich am Morgen früh mich nicht als allererstes aus allem hinausnehme und Gott suche, dann finde ich später im Tag oft nicht mehr die Zeit und die Ruhe dazu. Und wo wir es nicht schaffen, ruhig zu werden, da werden wir irgendwie unzufrieden. Da werden wir nicht selten so wie ein aufgescheuchtes Huhn, oder, das nervös herumläuft, gackert und irgendwie nicht zielgerichtet Dinge erledigt. In Lukas 10, 41 lesen wir, dass Jesus seine Jünger bei Martha und Maria zu Gast war. Und da hab's viel zu tun. Stellt euch vor, Jesus kommt zu dir nach Hause, um Himmels Willen. Da hätte ich noch geputzt, da hätte ich da das beste Essen aufgetischt. Gab's viel zu tun. Aber die Maria hat gesagt, boah, wenn der schon mal kommt, dann will ich den anhören. Und ist einfach zu seinen Füßen gesessen, hat sein Wort gehört. Und da hat sich natürlich die Schwester ein bisschen beschwert. Aber Jesus hat ihr gesagt, hör mal, Martha, Schwester der Maria, du bist um so vieles bekümmert. Du machst dir so viele Mühe. Nur eines aber ist wirklich wichtig und gut. Maria hat sich für dieses eine entschieden. Und das kann ihr niemand mehr nehmen. Was hat die Maria gemacht? Sie hat sich entschieden. Es gibt eine Zeit, die reserviere ich für meinen Gott. Abraham hatte nicht die Geduld zu warten. Und so ist der Ismael, der Sohn, der Eile entstanden. Und die Konsequenzen, die sehen wir heute noch im Nahen Osten. Auf den Herrn zu harren bedeutet also erstens, in die Stille, in die Ruhe zu kommen und geduldig zu warten. Und das Zweite, was es bedeutet, auf den Herrn zu harren, es heißt, in Erwartung und Hoffnung zu stehen, mit Ausdauer Ausschau zu halten. Harren ist ein begründetes Warten mit einer glasklaren Absicht. Ich habe noch nie jemanden getroffen im Wartsaal eines Arztes, der sich einfach mal gesagt hat, so, jetzt gehe ich mal zum Arzt ins Wartsaal, oder? Habe nichts Besseres zu tun. Nein, Jeder, der in ein Wartezimmer eines Arztes sitzt, der hat ein begründetes Warten. Er weiß, eines Tages oder irgendwann werde ich den Arzt sehen. Unbedingt. David beschreibt diese Form vom Harren im Psalm 4. Herr, frühe wolltest du meine Stimme hören. Frühe will ich mich zu dir wenden und aufmerken. Also auf den Herrn zu harren bedeutet, dass wir erwarten, dass der auferstandene und lebendige Herr kommt und uns begegnen möchte. Und die Bibel gibt uns die Verheißung, dass wer Gott von ganzem Herzen sucht, der wird ihn finden. Ist das nicht genial? Wow! In Erwartung und Hoffnung zu stehen, dass Gott uns begegnet, ist auch ein Ausdruck davon, dass wir von ihm abhängig sind. Wir machen mit dieser Haltung fest, dass Gott unsere Quelle ist. Wir sagen, Jesus, was ich heute an Weisheit benütze, brauche an Sieg, an Kraft, an Freude, an Durchblick, das will ich alleine von dir erwarten. Herr, ich weiß, alleine kann ich nichts tun, aber mit dir kann ich über Mauern springen. Halleluja. Herr, schenk mir heute die verheißene Kraft deines Geistes, damit ich ein kraftvoller Zeuge für dich sein kann. Herr, du hast mir heute Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpionen zu treten und über die ganze Macht des Feindes, und nichts wird mich schaden. Versteht ihr das? Das ist diese Haltung. Harren bedeutet, in Erwartung und Hoffnung zu stehen, Ausschau zu halten und aufzumerken. Verstehen wir? Es geht nicht darum, irgendein Gebetspensum abzuarbeiten. Gott hat am wenigsten daran Freude, das nützt nichts. Es geht darum, diesem Gott zu begegnen und das zu erwarten. Dritter Punkt. Auf den Herrn zu harren bedeutet, letzter Punkt, aufzumerken, zu hören, nahe bei ihm zu sein, um seine Stimme zu hören, um seine Stimme zu vernehmen, um ihm entsprechend dienen zu kommen. Einer der Gründe, wieso, dass der Adler so fit ist und so hoch fliegen kann, ist, weil er sich gesund ernährt. Der Adler will good and fresh food, der isst überhaupt nichts Faules. Nicht so wie die Seemöwe, die frisst zum Beispiel tote Fische. Harren bedeutet auch, dass wir uns ernähren mit lebensspendender Nahrung. Und die Bibel ist voll von dieser Nahrung, die wir brauchen. Sie enthält endlos viele Schätze. Und wenn wir ein regelmäßiges, zielgerichtetes, systematisches Bibelstudium betreiben, einen Bibelleseplan haben, dann können wir diese Schätze Stück für Stück einfach abarbeiten. Wenn du keinen systematischen Bibelleseplan hast, dann komm zu mir, ich gebe dir gern einen Input. Die Bibel sagt uns in Sprüche 8,34, glücklich der Mensch, der auf mich hört, indem er wacht an meinen Türen Tag für Tag, die Pfosten meiner Tore hütet. Gewaltig, was da dieser Psalmist im Alten Testament einfach von sich gegeben hat. Weißt du wieso? Weil hinter den Himmelspforten ist alles bereit, was wir zu einem überfließenden Leben brauchen. Und dieser Vers ermutigt uns, nahe an diese Himmelspforten zu wachen, damit wir seine lebensspendenden Worte wahrnehmen können. Der verlorene Sohn. Aus dem berühmten Gleichnis, der konnte die Stimme seines Vaters nicht mehr wahrnehmen. Wieso? Weil er sich willentlich zu weit vom Vater entfernt hatte. Ich möchte das Ganze zusammenfassen mit einem Bild aus dem Alten Testament. Im 2. Samuel 23 lesen wir, wie David eingekreist war von seinen Feinden. Es war heiß, es war kalt, es war schwierig. Das Trinkwasser war knapp. Und da spürte David ein Geriste. Und er sagte in seinem Herzen, wie schön wäre es doch jetzt, das frische, das klare Wasser aus dem Brunnen meiner Geburtsstadt Bethlehem trinken zu können. Das wäre der Hammer. Und die Bibel sagt uns, dass drei seiner intimsten Freunde ein so nahes Verhältnis mit ihm gepflegt hatten. Sie waren so stark mit ihm verbunden, dass sie diesen Herzenswunsch wahrgenommen hatten. Und so sind sie unter Lebensgefahr durch den Belagerungsring der Feinde durchgebrochen, haben Wasser geschöpft aus diesem Brunnen und den Herzenswunsch seines Freundes erfüllt. Und es ist Gottes Wunsch, dass wir so nahe an seinem Herzen leben, dass wir seinen Herzschlag spüren können. Und nichts freut ihn mehr, als wenn wir mit ihm freundschaftlich verbunden sind. Wenn wir mit ihm Gemeinschaft haben und so sein Sehnen wahrnehmen können, die er für uns und die Mitmenschen um uns herum hat. Und ich glaube, dieser Heilige Geist möchte uns immer wieder neu diesen frischen Impulse geben in allen unseren schwierigen Situationen, uns zeigen, wie wir handeln sollen. Betrachten wir auch das Leben von Jesus. Die Bibel sagt, er ruhte im Vater, er war total abhängig von ihm, er hörte seine Stimme und tat dann seinen Willen. Das hebräische Wort für harren bedeutet auch zusammenbinden. Folglich könnte man sagen, diejenigen, die verbunden sind mit dem Herrn und mit ihm eins werden, die bekommen neue Kraft. Er ist der Weinstock, sagt Jesus. Ihr seid die Reben. Wow, durch uns fließt derselbe Saft. Mit anderen Worten ausgedrückt, die da harren auf den Herrn, werden an einer übernatürlichen Kraftquelle angeschlossen. Wie genial. Die auf den Herrn harren, leben aus der Gnade, das heißt aus den Ressourcen Gottes, und sie empfangen eine übernatürliche Kraft, die ihnen eben Gott darreicht. Frage, wenn Gott dir Kraft schenkt, bist du dann schwach oder stark? Oh, wir brauchen sie, diese neue Kraft. Hast du gemerkt, dass du nicht von der Kraft von gestern leben kannst? Hä? Aber Gott verheißt uns, die da harren auf den Herrn, deren Kraft wird immer und immer wieder erneuert. Entsprechend der Situation so die Kraft. Der Christopher bekommt immer wieder neue Kleider. Immer größere Kleider. Wieso? Weil er aus den alten herauswächst. Das ist einfach so. Nicht, dass die Kleider schlecht wären. Aber für die neue Situation braucht es ein neues Gewand. Die Kraft von gestern war nicht schlecht, aber heute brauchen wir eine neue. Verstehen wir das? Und Gott möchte sie uns schenken, wenn wir auf ihn harren. Und so brauche ich mich auch nicht Sorgen zu machen um die Zukunft. Denn Gott hat mir versprochen, die da harren auf den Herrn, die kriegen neue Kraft, auch wenn es schwierig ist. Was ist die Folge davon? Sie schwingen sich nach oben wie die Adler. Und ein Adler kann hochfliegen und er kann eben oben bleiben. Und jetzt kommt das Entscheidende. Von oben sehen die Dinge ganz anders aus. Der Adler sieht ganz anders als eine Schnecke oder ein Huhn, oder? Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt. Und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Christus Jesus verbunden sind. Das ist ein rechtmäßiger Platz als Nachfolger von Jesus. Gott will dir diese neue Kraft geben und dir so auch seine erhabene Perspektive in deinem Leben immer wieder neu schenken. Und Gottes Wort sagt uns heute Morgen, harre auf den Herrn, dann wirst du in der Lage versetzt werden, die Dinge aus der göttlichen Perspektive zu sehen. Ein Geheimnis eines Adlers ist die, dass er alleine bleiben kann. Und das ist ganz entscheidend. Und wie oft hatte doch Jesus sich losgerissen, einen Preis bezahlt, um allein mit seinem Vater Gemeinschaft zu haben. Ich weiß jetzt, wieso der am Morgen oft auf einen Berg gekraxelt ist. Nicht, weil er Fitness betreiben wollte. Er wollte um jeden Preis allein sein mit seinem Vater. Was für eine Vision hast du für dein Leben? Möchtest du ein harter Christ sein? Möchtest du die Einstellung und das Herz eines Adlers haben? Möchtest du lernen, diesen Aufwind des Heiligen Geistes zu brauchen und auszunutzen? Ich schließe ab mit dem Psalm 103, wo David so schön schreibt: Mit guten Gaben erhält er mein Leben, täglich erneuert er meine Kraft und ich bleibe jung und stark wie ein Adler. Ist das nicht ein Hammervers? Der ist auch auf meiner Liste meiner Proklamationen. So fasse ich zusammen: auf den Herrn zu harren bedeutet, in die Stille und die Ruhe zu kommen, geduldig zu warten, in Erwartung und Hoffnung zu stehen, mit Ausdauer Ausschau zu halten. Und drittens, aufzumerken, zu hören, nah bei ihm zu sein, um seine Stimme zu vernehmen, um ihm entsprechend dienen zu können. Amen.